wenn KI plötzlich ein Coach wird, warum kann dann nicht etwas, was sonst in Therapie gemacht wird, auch mal abgewandelt in einem Workshop stattfinden? Das heißt, sie sind von Anfang an eingebunden und dadurch kommt man meiner Meinung nach auch zu tiefen Prozessen, weil du brauchst nicht so viel Zeit für Überflüssiges. Also ich lese morgens mein Horoskop und weiß dann, was ich mache.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Guten Tag, Jürgen.
Hey Sabine, hast du guten Tag schon mal gesagt?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss wirklich mal nochmal alle Aufnahmen nachhören, damit ich etwas anderes finde als das, was ich bisher gesagt habe. Aber heute ist es sowieso alles anders.
Oh ja, deswegen mache ich das jetzt auch mal anders. Hey Barbara.
Hey Jürgen, hallo und guten Tag Sabine.
Damit hat niemand gerechnet.
Nein. Barbara, wie cool, dass du bei uns bist. Das ist total schön. Wir sind tatsächlich das erste Mal zu dritt in dieser Runde.
Oh,
und ja, genau. Ich hoffe, dass wir die Zumutung der Sprechmenge hinkriegen, weil hier drei Menschen sind, die sehr ungern reden. Insofern werden wir mal gucken.
In Bezug auf mich trifft das zu.
Voll, auf
so
jeden Fall.
Es.
Ja, ich denke, meine Aufgabe wird sein, euer Muster zu brechen, wie ihr immer miteinander umgeht und irgendwo kleine Schlupflöcher des Dabeiseins zu bekommen.
Ja, schon gelungen.
Und damit sind wir schon im Thema. Das ist ja unfassbar.
Abra Messer, vielen von unseren Hörerinnen wirst du bekannt sein. Und bevor ich jetzt eine wirklich von Herzen gemeinte Laudatio halte, vielleicht sagst du ein, zwei Dinge zu dir selbst, weil die bei mir sonst sehr lang werden würde. Ich verehre dich.
Ich dich auch. Was kann ich über mich sagen? Einer der größten und schönsten Momente war mal, wie ich dich vertreten durfte, weil ich denke, ich kann sehr gut in deinem Spirit arbeiten. Ansonsten bin ich jetzt wundervolle 63, ursprüngliche Altenpflegerin und komme dem ursprünglichen Fürsorgenden dieses Berufsfelds immer wieder näher. Habe dann aber irgendwann umgesattelt auf Bildung, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Nenne mich jetzt Horizontautin, weil ich täglich damit beschäftigt bin, meinen eigenen Horizont zu weiten und den der anderen, also die zu mir kommen. Und ich schreibe leidenschaftlich gerne, ich trainiere gerne, ich coache gerne.
No.
Ist das weil du so gerne schreibst, ja, erstmal denke ich schon, wir werden noch viel mehr von dir erfahren im Laufe dieser Zeit hier, ich bin mir ganz sicher, weil der Anlass, dass wir gesagt haben, wir quatschen jetzt miteinander, weil wir uns ja schon, ich weiß gar nicht, 30 Jahre kennen, glaube ich, alle drei irgendwie, teilweise dann noch, ich Jürgen noch nicht, aber dich schon, du auch Jürgen schon, mich schon und so.
Das wird man nochmal recherchieren, wie das eigentlich
unbedingt,
war,
oder? Alles. Ich habe vorher drüber nachgedacht und dachte, ich glaube, Barbara, du warst schon immer eine Brücke zwischen Jürgen und mir, ohne dass das klar war, bevor wir beide, also Jürgen und ich, uns begegnet sind.
Und ich erwische mich dabei, dass ich so in Gesprächen sage, oh, das ist schon 40 Jahre her, da habe ich das und das mal gemacht. Also so die Jahrzehnte sammeln sich. Und wenn du sagst 30 Jahre, krass, das mag angehen, ja.
Ja. Also ich mache es auch 35 Jahre und ich glaube, wir haben uns relativ schnell kennengelernt. Und Jürgen und du wahrscheinlich auch, ne?
Also schon. Na, Jürgen und ich waren ja zusammen im Kindergarten.
Ach, ihr beiden, bei der Geburt getrennt, da war doch irgendwas, oder?
Das war irgendwie so Sandkasten.
Genau,
weil du warst die Ältere, dann stelle ich jetzt gerade fest, ich hätte dich tatsächlich jetzt ohne Schleim auf jünger geschätzt. Ich werde 60 in diesem Jahr und sind auch so 40 Jahre jetzt.
Ja, das erklärt ja auch, dass deine Geburtstagsgrüße zu mir immer kommen, ohne dass du weißt, wie alt ich bin. Also du schreibst dann immer nur Happy Birthday und das ist ja dann, kannst du ja immer wieder schreiben.
Stimmt, aber warum kann man sich nicht vertun? Das ist gut.
Ja, ja, außerdem ist es egal.
Ist das jetzt mittlerweile ein Kompliment, wenn man sagt, ich hätte dich auf Anfang 50 geschätzt, oder ist das eine Frechheit?
Ich empfinde das als Kompliment, wenn Menschen sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Okay, das hätte ich, 63 hätte ich jetzt auch wirklich nicht
gedacht. Ja, ich freue mich auch immer noch, wenn ich bei Rewe oder so, ne, wenn ich an der Kasse bin, dass ich meinen Ausweis vorlegen muss, wenn ich meine Flasche Rotwein kaufe.
Sind wir denn schon 18?
No. Sie wahrscheinlich noch nicht, ich schon. Um nochmal auf den Anlass zu kommen, warum wir zusammen sind. Du hast das, wir haben gerade schon mal, bevor die Mikros an waren, überlegt, wahrscheinlich 30., 40., 50. Buch gerade veröffentlicht. Und das ist immer ein schöner Moment, um zu sagen, lass mal quatschen darüber, worüber du gerade nachdenkst, was dich gerade beschäftigt, was zu diesem Buch geführt hat. Und das ist so genau die Einflugschneise. Erzähl mal, warum ein Buch jetzt über das Thema Methoden, und zwar ungewöhnliche Coachings, Trainings und Workshops sollen damit gestaltet werden? Warum jetzt?
Also, weil es jetzt auch an der Zeit war, und es gibt ja so einen längeren Weg schon, der fing an mit solchen Begriffen wie merkwürdig, dann ging es auch mit ungewöhnlichen Trainingspfaden bei Managerseminare zum Beispiel, und dieses ist jetzt für mich die Essenz sozusagen aus dem Ungewöhnlichen, weil sie sprengt auch in meiner Welt, in meinem Erfahrungsraum die Grenze zwischen Training und Coaching. Workshop, das ist für mich nicht mehr die Frage, was ist was, sondern welchen Lernraum schaffe ich, und das, was ich selbst in den letzten Jahren gelernt habe, was mich verändert hat oder wo ich in die Veränderung gegangen bin, das hat mich dazu gebracht, das Buch so zu schreiben, dass es nämlich darum geht, Menschen in der Veränderung zu begleiten. Es geht doch nicht mehr darum, ihnen jetzt, ein perfektes Konfliktgesprächverhalten vorzuleben, sondern wie gelingt es, dass wir wachsen, dass wir mit Schwierigkeiten umgehen, dass wir, ja, ich finde den Begriff ein bisschen inflationär, aber transformieren. Nicht transformieren.
Und dafür also Räume transpirieren wir beim Transformieren, aber.
Auch, ja. Mhm. Aber das ist für mich das Ding mit dem Raum. Welchen Raum ermögliche ich? Welchen Raum halte ich? Und darum geht es ganz stark in diesem Buch. Wie kann ich das machen? Was könnte das bedeuten? Und mit welchen Methoden könnte ich da arbeiten? Und ich liebe ja Methoden, weil das ist ein ewiges Spiel, das sind Formate, das sind Möglichkeiten, wie wir an etwas arbeiten. Ja.
Mhm. Mhm. So, auf mich war der erste Eindruck, ich habe das noch gar nicht mit dir geteilt, war der, da hat sich ganz viel in dir angesammelt. War das ein bisschen so, dass das auch eine Explosion war? Ich stelle es mir wahnsinnig vor, nachher eine Auswahl zu treffen, welche nehme ich denn, weil ich erlebe dich oder habe dich immer erlebt, wenn ich dich live gesehen habe, als jemanden, die dann selbst im Training oder im Workshop, ist dir irgendwas eingefallen und du hast in dem Moment eine neue Methode kreiert. Und wie war denn das mit der Auswahl für dieses Buch?
Ja, ich fand aber der Verlag einfach sehr empfangsfreudig, da gab es keine Limitierung, was die Methoden anging. Irgendwann habe ich selbst gemerkt, okay, das braucht da nicht rein, das braucht auch nicht. Das ist vielleicht schon zu oft in anderen Büchern geschrieben. Liebes Tagebuch ist ja immer dabei, in jedem Buch mittlerweile. Ja. Aber da war die Freude groß an den fehlenden Methoden. Die Schwierigkeit ist ja für mich dann, die zu unterscheiden, was ist eine Methode, was ist eine Intervention, was ist was Kleines, was ist was Großes, weil es ja auch bei jedem, der es anwendet, anders ist. Ja. Und natürlich in dem Moment, wo das Buch fertig ist, könnte das nächste anfangen. Das kennt ihr aber ja auch, ja. Weil wir uns ja selber durch diesen Denkraum bewegen beim Schreiben.
Ja. Ich mag sehr dein Credo oder die Grundaufforderung, die ich daraus lese, nämlich trau dich. Trau dich als Trainerin, trau dich als begleitende Person, gerade diese Kombination, ne, wo du sagst Coaching, Training, das sind für mich jetzt Räume, die zusammenfließen, das geht gar nicht mehr so sehr um die Unterscheidung, und trau dich an Dinge heran, die irritieren dürfen, die erleben, erfordern, ja, gar nicht nur möglich machen, sondern wirklich schlicht herbeiführen, ohne dass der Mensch, der da vorher vielleicht gar nicht mit diesem Gedanken kam, überhaupt großartig in Zweifel gezogen wird, sondern mach es. Mach es, trau dich ran, geh da rein, schmeiß dich rein und lass den Menschen fühlen. Das ist so eine große Überschrift für mich über dem, was ich alles gelesen habe in deinem Buch. Du nix, das ist schon mal gut, weil
das
ich dich jetzt natürlich
lustig,
jetzt frage,
sagst,
genau.
Ich gar nicht sagen.
Genau, ist das überhaupt wirklich eine passende, rausgezogene Überschrift? Genau.
Ja. Naja, das trau dich bezieht sich auf, trau dich mal deine Komfortzone zu verlassen, aber benutze bitte in diesem Zusammenhang auch Teilnehmende nicht als Versuchskaninchen. Ich bin ja jemand, der sagt, bitte probe. Also such dir geschützte Räume, was weiß ich, mit Freunden, Kollegen, Kindern, Family und üb, probe, versuch mitzukriegen, welche Möglichkeiten Möglichkeiten hast du, mit so einem Ansatz oder einer Methode zu agieren? Weil ich lege ja sehr viel Wert auf die Indikation und auch die Kontraindikation. Welche Nebenwirkungen hat eine Methode? Und wenn ich das Werkzeug sozusagen, die Medizin nicht beherrsche, dann kann ich auch viel Schaden anrichten. Und dieses Trauen heißt eigentlich erstmal, sich damit zu beschäftigen, was habe ich für einen Möglichkeitenraum? Wo bin ich befangen? Wo bin ich innerlich frei? Was vermag ich zu tun? Und für den einen ist, sage ich mal, die Methode Wäscheleine schon der absolute Burner an Ungewöhnlichkeit. Und da traut er sich nicht. Aber ich meine, jetzt trau dich nicht, mit diesem Buch in das Seminar zu gehen und zu sagen, ich probiere heute 10 neue Methoden aus. Das will ich nicht. Trauen heißt, ich probe, ich setze mich mit mir auseinander. Ich traue mich mal, mich mehr mit mir zu beschäftigen. Bin ich der Richtige? Wie fülle ich den Raum? Welche Themen bringe ich selber mit? Wie frei bin ich davon? Wie sehr bin ich auch ein Modell für das Thema, für das ich Trainings oder Workshops gebe? Darum geht es. Das heißt, trau dich auch zu reflektieren und die Innenschau zu machen.
Ich finde es sehr hübsch, dass in dem Wort Trauen auch das Wort Trauung enthalten ist. Also es ist eine Form von Vermählung mit den Teilnehmenden der Methode und der Vermählung. Ich bitte, bitte, dass dieser Gedanke jetzt auf mich zurückzuführen ist. Aber dieses Trau dich, ich bin so bei dir, heißt nicht zu experimentieren. Was ist denn das Waghalsigste, was ich in deinem Buch finde? Also gibt es so Methoden, wo du sagst, hier, damit wäre ich am vorsichtigsten?
Ja, das sind schon sowas wie der fliegende Teppich. Also extrem starke Inszenierungen mit Fantasiereisen zusammen, weil da spiele ich wirklich im freien Fall, brauche aber eine innere starke Choreografie. Und das ist eine Arbeit mit mehreren, mit größeren Gruppen, die das muss ich halten können. Das ist ja so, als wenn ich das im Fußballfeld Regie führe. Das ist für mich eine der stärksten. Früher war es der Gemeindegesang, der mich selber komplett geflasht hat, auch wo ich gemerkt habe, jetzt fange ich an, extremst ungewöhnlich zu arbeiten. Das sind immer wieder
Situationen. Erzähl mal kurz was zu Gemeindegesang, dass unsere Hörerinnen.
Der Gemeinde, es gibt drei kirchliche Formate. Also da, wo habe ich den, also da habe ich den Namen aus kirchlichen Kontexten genommen. Der Gemeindegesang, die Predigt und der Beichtstuhl. Und beim Gemeindegesang gibt es ein chorisches Sprechen, was ich den Teilnehmenden vorgebe. Das heißt, ich stelle mich auf eine Bierkiste, auf einen Stuhl oder etwas und dann stehen die Teilnehmenden vor mir. Jeder hat einen Zettel in der Hand. Ich trenne dann ganz oft gerne auch in Männer und Frauen, damit sozusagen Ruhe ist. Und die erste Irritation schon ausgesprochen ist. Und dann haben sie einen Dialog, den sie folgen und sprechen das nach. Und dann gibt es natürlich Widerstände. Wieso soll ich hier was sagen, was man mir sagt? Und es kommt nicht aus mir selber raus. Das greife ich mittlerweile beim Text auch auf für den Gemeindegesang. Aber da drin enthalten ist es die schon ganz wichtige Sachen, also die sind die Teilnehmenden, die sagen schon ganz wichtige Sachen, die am Tag drin vorkommen oder geben großartige Zitate. Das ist eine total skurrile Dialogform, die gleich am Anfang ist und die Leute herausfordert. Also das ist ja das Wesentliche bei mir, gleich zu Anfang schon ungewöhnlich zu agieren.
Dass sie sich gar nicht erst in den bequemen Theaterstuhl setzen und ich gucke hier mal zu in dem Training, sondern gleich herausgefordert sind.
Ja, manchmal stehe ich ja auch schon vor der Tür und mache so Einverständniserklärungen, die ich mir abhole, schriftlicher Art, dass sie was unterschreiben müssen. Ja. Oder ich sage, also wir fangen hinten an, wie waren die 2 Tage für dich? Was nimmst du mit? Was war die wertvollste Erkenntnis? Das heißt, sie sind von Anfang an eingebunden und dadurch kommt man meiner Meinung nach auch zu tiefen Prozessen, weil du brauchst nicht so viel Zeit für Überflüssiges.
Ich habe eine Übung gesehen, wo ich auch dachte, das illustriert total diesen Übergang zwischen Coaching und Training und dem Zusammennehmen. Es war das Thema Musterbrechung, tatsächlich mit sehr körperlicher Arbeit, wo du auch ganz deutlich schreibst, ey, bitte keine Traumata, bitte keine wirklich akuten psychologischen Schwierigkeiten. Das ist ja auch ein, also ich mag deine Kontraindikation sehr, ne, diese Vorsicht walten zu lassen. Und wenn du zum einen gerne mal kurz so für die Hörerinnen und Hörer, die die Übung noch nicht gesehen haben, mal illustrierst, was ist das? Und zum zweiten mal sagst, dieses Erkennen von psychischen Schwierigkeiten, von Traumata, wie gehst du damit um, dass du das weißt, ob jemand sowas gerade hat oder nicht?
Das weiß ich eigentlich nicht. Ja, das ist aber ein Warnsignal, zu überlegen, ist das die beste Methode für das, was ich da heute vorhabe? Ja. Ich habe ja, meine Quellen sind ja viel außerhalb unserer Zunft. Und ich habe vor einiger Zeit den Hoffmann-Prozess selber mitgemacht. Er hat mich vollkommen begeistert. Ich bin auch sehr froh, dass ich das noch erlebt habe, eben auch mit, oh Gott, wie heißt er denn nochmal? Hoffmann, also Daria Hoffmann und Holger Diekmann, mit Holger noch erlebt. Und daraus habe ich ganz viel genommen, weil es war eine unglaublich intensive, ehrfürchtige Inszenierung. Und da gab es diese, sage ich mal, ins Kissen schlage Aktionen, die mich ans Clownspiel und ans Buffonspiel erinnert haben. Also wenn ich wirklich körperlich in brachiale Arbeit gebe, wenn ich auf ein Kissen schlage oder bei der Buffonarbeit haben wir alle als Gruppe unter einem riesigen Stoff gelegen und der Trainer hat auf uns geschlagen sozusagen, damit wir uns gedemütigt fühlen. Das waren für mich Formate, die mich total aus meinen Mustern selber herausholen. Das sind für mich Hardcore-Dinge. Ich kann nicht sagen, ob jemand mit einem Trauma, was jetzt hochpoppen könnte, mit im Seminar ist. Ich kann merken, wenn ich mit der Gruppe arbeite und von Anfang an ja sehr intensiv, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt, wäre heute sowieso zu viel. Das lasse ich mal sein. Heute ist das, die brauchen mehr Geborgenheit, die brauchen mehr Sanftheit, mehr Liebe. Lass uns lieber was Einfaches spielen, was Tieferes, was Fröhlicheres, als jetzt an was Tiefes heranzugehen. Das ist für mich was eher dann auch mal im 2-zu-2-Kontext, ja. Aber das ist genau das, was wir meiner Meinung nach können müssen, unsere Palette beherrschen und viel selber, immer wieder selber erfahren haben, damit wir wissen, dass einem so ein Ding, genauso wie es erfolgreich werden kann, kann es einem auch um die Ohren fliegen, ja.
Ja, das selber das erfahren haben, ne, ist ein wahnsinniger Aspekt dafür auch, ne, zu wissen, wann, wie, wo ist da bei mir welcher Prozess losgegangen. Und ich mag die Idee zu sagen, es geht darum, einfach sensibel zu sein. Es geht nicht darum, sich vorher was unterschreiben zu lassen, weil auch das gibt's ja manchmal, ne, dass du dann eben mit Anmeldung zu dem Training unterschreibst, dass du in psychisch gesundem Zustand bist, wo ich sage, ja, welche Art von Sicherheit gibt mir das?
Ja, wobei ich das gerne unterschreibe, wenn ich meine Seminare buche oder bei jeder Schwitzhütte, die ich besuche, ist das ein Thema, dass man wirklich fit sein muss. Ja, kann man ja auch dann umkippen. Ja, also die Grenze finde ich eben auch, die löst sich meiner Meinung nach auf, auch durch KI, wenn KI plötzlich ein Coach wird. Warum kann dann nicht etwas, was sonst in Therapie gemacht wird, auch mal abgewandelt in einem Workshop stattfinden? Wo sind diese Grenzen? Die verschwimmen meiner Meinung nach sehr. Und jeder von uns, das habe ich mal in der Suggestopädie gelernt, es gibt keine Suggestopädie, sondern es gibt nur Suggestopäden. Es sind immer wir, weil wir ja auch unsere Wirkkraft mit in den Raum bringen. Ob wir nun auch darin überzeugend sind oder nicht. Und da haben wir dann die nächste Baustelle für manch einen Zeitgenossen, der meint, er kann das Label Trainer oder Coach oben an der Stirn tragen.
Total. Ja.
Dieses das löst bei mir eine andere Frage auf, weil du viel in Gruppen bist und mit denen arbeitet. Wie beurteilst du oder siehst du die Sensibilität der Menschen jetzt im Augenblick, jetzt nicht nur vor Multikrisen und all diesen Dingen, sondern so insgesamt die Angefasstheit oder Sensibilität der Menschen? Wir haben diese Frage uns selbst in den letzten Monaten und Jahren immer wieder gestellt. Siehst du eine Entwicklung?
Ich habe das Gefühl, ja, danke. Die Frage ist auch gut, weil meiner Meinung nach hat sich unsere Welt in den letzten Jahren verändert. Ich habe auch noch überlegt, wann wir den letzten Kontakt hatten. Das hat damit sicherlich auch zu tun. Meiner Meinung nach sind die Extreme größer geworden. Also ich kenne Ingenieure, die sitzen im Seminar zum Thema, ja, es geht ja immer meistens um Konfliktlösung und Führung. Und dann kommt die Frage, ja, wie lasse ich denn jetzt diese Antennen wachsen? Also sie merken, dass sie neue Antennen brauchen. Das sind die einen. Und dann gibt es Führungskräfte also ich hatte im Frühjahr eine, die war schon beim einfachsten geschockt. Also selbst beim Liebestagebuch stieg sie schon aus, weil sie dann unseriös fand und Angst hatte und ihre Sicherheit, also ihr Sicherheitsbedürfnis war extrem groß. Da ist meiner Meinung nach, sind die Amplituden deutlicher geworden.
Ja. Ich nehme das so wahr, wie du das wahrnimmst.
Ja. Und dahinter steckt, du hast, glaube ich, eben gesagt, angefasst, die Nerven liegen blanker. Ja. So, deswegen Liebe. Du hast von Vermählung gesprochen. Diese Liebe, ich stehe ja auch für Liebe. Ich liebe meine Teilnehmenden. Ich liebe diese Arbeit, diesen Raum. Das ist für mich ein unglaublich wichtiger Raum, in dem wir in einer ganz tiefen Verbindung sind. Diese Stunde, Stunden oder Tage. Und das hat eine ganz hohe Intimität. Deswegen ist mir auch diese Haltung so wichtig oder dass wir das richtige Werkzeug nutzen. Weil das ist das Zentrale, diesen Heil, ist ein Heilraum oder sollte meiner Meinung nach ein Heilraum sein.
Mhm. Ja. Wenn man so wie du Methoden inhaliert hat und sich sein Leben lang mit unterschiedlichen Interventionen, Methoden und Vorgehensweisen, wie auch immer man das nennen mag, beschäftigt hat, wie oft bist du schon in der Situation, dass du bewusst gar nicht vorher auswählst, sondern in den Raum gehst, guckst und dann kommt diese Methode zu dir? Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, weil man muss schon wissen, um welches Thema es geht oder mit was die Teilnehmenden kommen. Aber wie häufig widerfährt dir dieser Teil der Nicht-Vorbereitung?
Also ich lese morgens mein Horoskop und weiß dann, was ich mache. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe schon einen groben Plan und am liebsten habe ich meine Einstiege, von denen ich weiß, die schütteln schnell durch, sodass wir schnell da sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Tage Führungskräftetraining habe, die ein bestimmtes Motto haben wie neue Führung, dann habe ich einen groben Plan und weiß so der Einstieg spätestens nach dem Museum, was ich immer habe, damit sie schnell ins Tun kommen, weiß ich so, das ist jetzt viel mehr im Fokus und lass dann weg. Aber so eine grobe Richtung habe ich für mich schon, aber auch selber, um in den Mut zu kommen, also mit OO, in den Flow und dass ich weiß, okay, die Art, wir sind jetzt gut auf Fahrt. Ja, in so einem Fluss sehe ich mich oft. Wir fließen jetzt, wir sind in einem Flussbett. Und dann gibt es aber ganz viele Momente, gerade für Tag 2, wo ich merke, jetzt stelle ich um. Jetzt brauchen wir das am Anfang. Ja, aber das kommt ja immer aus dieser wunderbaren Mischung aus Erfahrung und Intuition. Ich denke, gerade wenn wir schon so lange dabei sind, dann können wir das, also ich kann es manchmal mehr gar nicht sagen, hatte ich das schon geplant? Ist das jetzt in diesem Moment dazu gekommen? Ja, habe ich das nachts gechannelt, ohne es zu merken?
Ja. Also ich manchmal, mir geht's wie dir, ich brauche tatsächlich auch immer noch diese Antworten auf die Frage, was will ich auf jeden Fall machen? Also dass ich so in einem 2-Tage-Training weiß, das mache ich auf jeden Fall. Und der Anfang gehört auf jeden Fall immer dazu, weil es wäre komisch, wenn man da erst rausfinden will, was man eigentlich macht. Und meistens poppen da all die Dinge hoch, die dann Schwerpunkte werden im Laufe der kommenden Zeit. Sagst du für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Museum nicht kennen, ganz kurz, worum es da geht?
Also das Museum ist eine Methode, die ich mal bei Axel Racho kennengelernt habe. Da wird ein Thema mit verschiedenen Stichpunkten versehen. Also nehmen wir mal Führung, das ist die Selbstreflexion, es ist Kommunikation, ganzen Unterthemen. Dazu werden Exponate gesucht, also sehr symbolhafte Gegenstände, am besten noch in starkem Storytelling. Und die werden ganz hübsch angeordnet, mit einem kleinen Schild auch versehen, zugedeckt mit Stoffen. Das Ganze wird arrangiert wie eine Ausstellung, wie so ein Museum eben. Ich gebe vorher Eintrittskarten raus, dann eröffne ich das, dann decke ich die Exponate einzeln auf. Da ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsexponate, die innere Kündigung. Da ziehe ich sogar vorher noch weiße Handschuhe an. Unter dem Motto, vorsichtig bitte, das ist ein ganz altes Exponat. Dann lese ich diesen Text, der schon absolut uralt ist, zerraschelt, weiches Papier gefaltet, lese ich dann vor, nämlich eine innere Kündigung. Und dann moderiere ich das noch an und sage, das ist, weiß ich nicht, ob Sie das schon mal wirklich gesehen haben, eine innere Kündigung. Gehört haben wir das ja schon ganz viele Male, aber so sieht die aus. Sie wurde natürlich nicht zugestellt und so weiter. Also ich packe das ein. Und deswegen kann man eigentlich alles nehmen und danach ist das Thema vollkommen spürbar im Raum. Ja. Ich habe den Wolf im Schafspelz, ich habe Sehhilfen, damit man, also verschiedene Brillen, damit man Menschen besser wahrnimmt und nicht denkt, sie sind so, wie man das selber meint, also dass man immer nochmal hinguckt, ganz stark symbolhaft und das Ganze eben ja angeregt, aufgebaut wie eine Vernissage, ein Museumsrundgang. Eben dauert ungefähr so 10 bis 12 Minuten und ist oft ein super Einstieg.
Ja. Ich habe das bei dir schon erleben dürfen und ich finde das ganz toll. Deswegen musste ich diese Frage jetzt stellen, weil ich das eigentlich jedem empfehlen würde, wenn es irgendwie eine Gelegenheit gibt, auf diese Weise sich einem Thema reflektiv zu nähern und klarzumachen, warum man hier ist. Da kann man schon so viel Postulate transportieren und so viel anregen. Ich fand das ganz toll bei dir als auch bei Axel. Und ich sehe, du hältst dich an deinen alten Grundsatz, lass die Wurzel dran, weil du dich auch jeweils immer erinnerst, wo habe ich das zuerst gesehen? Bei wem war das?
Ja, das ist ja auch schön. Also ich lerne gern von anderen, aber ich würdige Axel gerne, war für mich ganz wichtig. Du warst für mich wichtig, so sind wir das für andere. Und ich mache ja meinen Raum größer, wenn ich sage, wo ich das her habe. Ja. Ja. Ich denke, viele trauen sich das nicht, weil sie denken, oh Gott, das schmälert mich, aber nein.
Ja. Ist nicht von mir, dann ist es ja schlecht.
Genau. Ja. Und beim Museum eine Sache noch, wir wollen ja auch oft eine gute Fehlerkultur vorleben. Ich habe dann zum Beispiel mal ein Schild vergessen oder ein Exponat und dann sage ich sowas, das tut mir leid, das liegt daran, dass das jetzt gerade in der Wanderausstellung in Bologna ist und der Hausmeister hat das nicht eingepackt oder so. Aber es macht ja nichts, wir können ja trotzdem über das Thema sprechen. Also dann ist es so ein eingebetteter Fehler, der auch schon wieder charmant ist, als Beispiel.
Eine schöne Story auch dahinter.
Ja.
Wenn du auf all die Methoden und Interventionen schaust, die du im Laufe der letzten Jahrzehnte eingesetzt hast, welche davon sollte in aller Bescheidenheit gerne mit deinem Namen verbunden sein?
Liebestagebuch.
Liebestagebuch, alright. Werde ich immer sagen.
Ja, ich habe auch in meinem Museum ein Exponat, ganz am Anfang, da habe ich ein Foto von Axel in so einem kleinen Holzrahmen und dann sage ich, das ist der Gründer der Methode. Das habe ich so ganz süß angemalt, sage, das habe ich immer auf meinem Nachtschrank stehen, was ich so mache. Und dann habe ich noch den schwarzen Strich über die Augen gemacht, weil ich dann Axel mal gezeigt habe, guck mal Axel, das habe ich immer in meinem Museum. Er sagt, das ist mir doch egal und dann habe ich den Strich über die Augen gemacht. Also ich habe ihn tatsächlich auch im Museum, weil ich so dankbar bin, weil er meine Karriere maßgeblich beeinflusst hat. Ja.
Ich habe beim Blättern in deinem Buch eine neue Lieblingsmethode entdeckt und die heißt Hinter dem Ball.
Ja.
Und mich hat das sehr berührt. Es
hinter
geht
dem Ball?
Hinter dem
Ball. Das auch wäre
schön.
Auch noch. Also Barbara, eine neue Methode hinter dem Beil.
Hinter dem Beil. Am Beil, im Beil, unterm Beil. In dem Fall hinter dem Ball. Und es geht in die Haltung, die ich Menschen gegenüber habe, insbesondere in konfliktären Situationen. Und ich konnte das so fühlen, was dadurch passiert, wenn man das macht. Und lade dich ein, dass du die auch mal kurz beschreibst.
Naja, es geht um dieses Thema, was wir alle haben, Projektionen. Mhm. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich mitkriege, was ich anderen antue, ja? Also hinter dem Ball ist so ein bisschen auch eine Mischung für mich, die gehen so ineinander über. Ich habe ja auch eine mit dem Stein, also dass ich das mit mir herumtrage, was schwer ist. Also das ist so der körperliche Ausdruck. Und bei hinter dem Ball geht es darum, sich mit den Vorwürfen sozusagen zu konfrontieren. Ja. Und das ist nur ein Bild. Und der Ball, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese fetten, großen Medizinbälle von früher.
Ja.
Und
das ist, ich habe sogar einen Geruch in der Nase, wenn ich darüber denke.
Genau, ja. Und dann geht
Leder
es
und Schweiß.
Genau, sich mit diesem hinter dem Ball zu verstecken, die Vorwürfe hin und her zu bewegen, da hat man meiner Meinung nach ganz viele Möglichkeiten. Das ist wie so ein Torspiel auch, ja. Also hinter dem Ball heißt, ich werfe mit den Vorwürfen, ich nehme sie an, ich verstecke mich dahinter, ich konfrontiere mich. Für mich ist eine Variante, die hatte ich früher, das ist die Fürsprecherin. Also wenn zum Beispiel jemand einen Schaden hat, wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat, dann gibt es die Fürsprache im Seminar für diesen Menschen, der vielleicht selber gerade nicht die Stimme erheben kann. Das sind für mich Themen, die sind so unter dem Üblichen versteckt.
Schön. Ich habe so ein Bild in meinem inneren Auge durch das Lesen der Übung von einer Art Grenze, wo ich auf der einen Seite die Vorwürfe sehe, also auf der Seite bin, die ich im Moment repräsentiere und diesen Blick auf den anderen Menschen habe und dann aber auf die andere Seite gehe und aus dieser Person heraus gucke, was sind denn da eigentlich für Dinge? Und das war so ein, also schon allein wirklich beim Lesen so ein Augenblick, wo ich dachte, wow, cool, kann ich fühlen, was da passieren kann.
Ja, ich bin so geprägt durch, das ist auch mal, Anhalt von Lachner ist so mein Trainer für das Thema Wahrnehmungspositionswechsel. Was heißt das denn aus der Sicht des anderen? Was mache ich denn? Was habe ich mit dem Satz oder mit dem Nicht-Anschauen verursacht? Also was bewirke ich auch im negativen Sinne? Wie fühlt sich das für den anderen an? Also das ist für mich oft was ganz Intensives, damit die meisten Situationen schon gelöst, wenn ich eine Ahnung habe, wie geht das dem anderen gerade damit? Was hat das für eine Wirkung? Das ist für mich das von Virginia Satir. also wirklich hochgradig wahrzunehmen. Und was ich anfangs sagte, ich komme ja aus der Altenpflege und ich habe ja viel in der Psychiatrie gearbeitet, das kommt mir immer mehr hoch, mit dem zunehmenden Lebensalter auch so diese Lebensthemen anzugehen. Aber da konnte ich ja auch nur wirklich validieren oder einen demenziell erkrankten Menschen begleiten, wenn es mir gelang, in seine Füße oder in seine Schuhe zu stapfen. Und das ist etwas, was ich immer mehr reinhole, auch durch die theatrale Grundhaltung. Okay, ich schlüpfe in eine Rolle. Ich gehe in die andere Position, ich betrachte es aus Sicht des Balles oder aus demjenigen, der den Vorwurf hört, der die Projektion hat. Also das ist für mich eines der größten Themen im Miteinander, dass wir unsere Projektionen klären, dass wir unsere Vorannahmen aufklären. Und dafür sind diese Methoden eigentlich gemacht. Auch Liebes Tagebuch ist letztendlich schon der Einstieg. Wie ist das aus der Sicht des anderen? Und welche Energie oder Wucht steckt dahinter? Und ich habe viel schamanisch gelernt oder bei Schamanen gelernt und da geht es ja ganz viel um Transparenz, um Klarwerden, um das Loswerden, allein in den Wald gehen, über eine Schwelle. Du hast ja auch eben von einer Schwelle gesprochen. Dieser Ball oder der Perspektivwechsel ist eine Schwelle. Ich bin plötzlich auf der anderen Seite. Was ist da mit mir? Was kann ich da loslassen, gar nicht mehr haben? Was habe ich zurückgelassen? Und das sind für mich Kernprozesse und deswegen ist es auch kein Training mehr. Also ich kann das nicht mehr Training nennen.
Nee, ne? Es reicht als Begriff nicht, ja, total. Ich mag auch sehr den Teil, wo du über die Rollen sprichst, über diese ganzen verschiedenen, also in deinem Buch, ne, über die ganzen verschiedenen Rollen, in denen wir als Trainerin unterwegs sind. Und da hast du den Schwellenhüter mit dabei, aber genauso auch den Clown oder den Alchemisten und den Architekten und so ganz für mich tolle Sichtweisen, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, wo es eben wirklich erstmal um die Betrachtung meiner Person geht. Und die Spiegelung darauf, was heißt denn das eigentlich? Wie gehe ich, wie nehme ich das mit in den Raum, diesen Teil und fülle auch diese Rolle immer mal wieder aus? Gibt es da so eine Rolle, wo du den Eindruck hast, die ist am wichtigsten im Bewusstsein zu haben, ist wahrscheinlich schwer rauszunehmen, aber wirklich am wichtigsten für diejenigen Trainerinnen und Trainer, die sich noch nicht so viel mit sich selber beschäftigt haben, die vielleicht genau an dieser Schwelle stehen, zu sagen, oh, wie viel traue ich mich eigentlich, bei mir nachzuschauen? Traue ich mich auch in eine Schwitzhütte? Traue ich mich auch mal, Dinge zu machen, die mich deutlich aus der Komfortzone schmeißen und sehr mit mir selbst in die Konfrontation oder Auseinandersetzung bringen? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, guck mal als erstes auf dieses Rollenverständnis?
Also ich würde mittlerweile nur noch sagen, wer meint, vor Menschen zu treten und solche Räume zu öffnen, der muss sich stete Reflexion holen aus anderen Zünften. Das ist, glaube ich, eine Temperamentssache. Meine Quellen sind relativ klar, aber da hole ich mir ja auch dann Meister, ne, um das Feedback größtmöglich zu bekommen. Ich muss jetzt nicht das nächste Programm buchen bei Trainer XY, wie ich Ads schalte und ich vermarkte, sondern ich suche mir jemanden eigentlich für die Stelle, wo ich merke, da wird es jetzt eng bei mir. Also da schau dahin, wo die Angst ist. Also wovor habe ich am meisten Angst, da sollte ich hingehen. Als Rolle finde ich ansonsten den Dramaturg und den Architekten ganz hilfreich, weil ich kreiere eine Struktur, ich baue eine Dramaturgie. Man kann vieles meiner Meinung nach von unseren Workshops mit einem Orchester vergleichen. Was kommt wann? Wann wird es leiser, lauter, gewaltiger, stiller? Wann ist eine Pause? Also so das Dramaturgierende. Nicht dramaturgierende, sondern das die Dramaturgie, das finde ich was ganz Wichtiges. Naja, und dadurch, dass ich so Gestopädie gelernt habe, ist schon auch das, wo ich das Schattenthema angucken soll. Und das wäre mein größter Rat. Da, wo du eigentlich nie drüber sprichst oder wo du dich bei den anderen am meisten drüber aufregst, da solltest du erstmal bei dir selber anfangen. Das ist für mich der Standard, weil ansonsten habe ich ja auch das Thema als Resonanz im Raum. Ich bin ja vorne in der Projektionsflächen und je freier wir sind, je ruhiger wir sind, je klarer, auch im Sinne von Transparenz, je weniger können die Teilnehmenden ihre Projektionen auf uns werfen. Das heißt, wir können viel reiner arbeiten. Dazu muss ich mich aber selber immer wieder reinigen. Das ist auch das, was ich wichtig finde, die Vorbereitung. Also wenn ich 2 Tage Führungskräftetraining habe, dann kann ich nicht den Tag davor noch das und das machen, sondern ich muss mich reinigen, klar werden, ruhig werden. Ja, dann ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, Dr. Markus Dobler, der vergleicht das auch mit einem See, dass das Wasser, wenn das so brackig ist, muss es erstmal wieder ruhig werden, dann wird es transparent. Dazu muss man ruhig werden, wenn man ruhig wird. Also wenn ich ruhig werde, dann kommt vieles hoch. Was im Dunkel des Alters mal ebenso verloren geht, ja. wegverdrängt. Ja.
Das Vorbild hast du auch im Buch.
Mag ich sehr das Bild mit dem,
total.
Mit dem Brackigen. Das erinnert mich an diese Begrifflichkeit des inneren Ozeans, an Gedanken und Bildern und Gefühlen. Und der muss erstmal ruhig sein, bevor wir in die nächste Veranstaltung gehen und dann mit unserer eigenen Aufgewühltheit versuchen, uns den Teilnehmenden zu nähern. Und das heißt oft Vorabend nicht bei Freunden abhängen, nicht oder am besten aus einem anderen Training fallen und um die halbe Welt reisen, um dann irgendwo anders morgens die Bude aufzubauen. Da bin ich sehr bei dir. Ich mag das Bild mit dem klaren Wasser.
Ja, und dann können, also ich möchte ein Beispiel erzählen, was mich ja auch ausmacht, was einige kennen, dass ich ja den plötzlichen Tod meines damaligen Partners verarbeiten musste, was mich sehr geprägt hat, weil ich einfach 5 Stunden im Treppenhaus neben ihm saß, bis er sozusagen abgeholt worden ist. Und dann war die Wohnung noch nicht eingerichtet, noch komplett unrenoviert und ich wusste nicht wohin und keiner konnte kommen. Normalerweise soll man ja so dann nicht alleine sein. Ich bin dann zu einer Freundin nach Hannover und von da aus am nächsten Tag nach Thüringen. Also Dienstag ist Josef gestorben, Donnerstag hatte ich das Training und es war mir vollkommen klar, dass ich dieses Training mache. Ja. Weil er hätte auch gesagt, mach das, Barbara. Ja. Das war ein Führungskräftetraining bei einer Krankenkasse und das war das schönste Training im ganzen Jahr, weil ich mit dieser Liebe und Betroffenheit im Raum war. Das sind natürlich jetzt Menschen aus dem Bereich Gesundheit, da setze ich das voraus. Ich war jetzt nicht, ich habe nicht die ganze Zeit geweint, aber ich war tief berührt. Ich war damit echt und ich war so kraftvoll, weil ich auch das Gefühl hatte, er steht hinter mir, es waren alle hinter mir, meine ganzen Freunde, Familie, die hatte ganz viel Liebe hinter mir. Und das habe ich geteilt. In dem Jahr ist ja auch meine Katze gestorben. Das war für mich, sie fehlt mir immer noch. Das habe ich auch geteilt. Die Leute sind in der Pause zu mir gekommen und haben erzählt, da ist mein Hund gestorben, da ist mit meinem Vater war das gewesen. Es war so viel Tiefe und Echtheit im Raum, dass die wirklichen Themen Führung dadurch natürlich absolut da waren. Es ging um Führung. Führung von Alltag, von Leben, von Gespräch, von sich selber, von der Begegnung. Also das hat mich im Nachhinein sehr beeinflusst, dass ich diesen Tag gemacht habe, das geschafft habe. Und da habe ich viel über mich gelernt, dass die innere Kraft das ist, was uns am meisten aufrechterhält, natürlich. Ne? Und dann waren die Methoden vollkommen Schnurz. Also da an dem Tag. Ja, da habe ich dann nur noch, also Lagerfeuer habe ich dann gemacht. Aber das war für mich eine Zäsur. Und die finde ich zwischendurch sehr wertvoll. Genauso wie ich letztes Jahr ein Training hatte, was ich komplett versemmelt habe. Meiner Meinung nach haben sich aber auch die Teilnehmenden zum falschen Seminar angemeldet. Aber das ist dann auch diese... Ich habe dann an dich gedacht, Jürgen, mit dem Satz die Asche aushusten. Ich habe tagelang noch gehustet. So, weil, aber das ist auch die Zäsur, das Durchbrechen, diese eigenen Muster selber brechen. Und noch besser ist ja, wenn sie gebrochen werden, weil dann bin ich dann sozusagen, kann ich es ja gar nicht mehr verhindern, dass etwas bricht. Und brechen hat mit Aufbrechen zu tun, ja. Wenn wir sagen, mein Herz bricht, dann bricht es auf.
Ich habe, steigt so ein Bild in mir auf als Bezeichnung für eine Rolle, das ist die Eisbadende. Das erfordert eine Menge Mut, da reinzugehen und sich vorher warm zu atmen und dann ein paar Minuten in diesem eiskalten Wasser zu sein, zwischen dem Eis. Aber das Gefühl, das man danach hat, hat viel mit dieser Klarheit zu tun. Es ist jetzt nicht, dass ich der Experte dafür wäre. Ich habe das nur einmal gemacht. Aber ich habe dieses Bild, dass dieses bisschen Mut mehr, also Respekt, dass du gesagt hast, ich sage das nicht ab, dieses Training. Ich glaube, jeder andere hätte das getan, weil er so sehr auch im Selbstmitleid ist an der Stelle. Aber zu wissen, nein, im Gegenteil, ich kann den Menschen jetzt etwas geben, was ganz, ganz einzigartig und kostbar ist, weil es ihnen damit die Erlaubnis gibt, selbst so zu sein und sein zu dürfen, wenn es einmal der Fall ist. Also dass du sagst, da kommt dann Teilnehmerin zu dir und erzählen dir ähnliche Geschichten. Das tun sie vielleicht zu wenig und das hat ganz viel mit Führung zu tun. Ich glaube fest daran, dass das ein ganz, ganz besonderes Training war, das im Gedächtnis und im Herzen der Menschen, die das gesehen haben, auf immer enthalten ist, weil das nicht nur außergewöhnlich ist, sondern auch hoffentlich bitte nicht wiederholbar ist, sondern zeigt, zu was wir in der Lage sind, wenn wir eine Verbindung haben miteinander.
Ja, und das ist für mich die Essenz, weil unsere Zeit ja auch voranstreicht. Aber wir müssen meiner Meinung nach Vorbild, Modell sein für das, was wir dort als Motto vorne am Seminarraum hängen haben. Ja, und da geht es nicht nur um Trainieren und Lehren, sondern um den Raum dafür zur Verfügung stellen und den halten zu können.
Ja. Absolut.
Lebe das, das finde ich, dafür stehst du für mich, weil ich immer wieder auch diese Konsistenz erlebe bei dir, wenn du etwas sagst, wenn du da vorne agierst, durfte ich auch schon mehrfach erleben und auch von dem, was du schreibst und du schreibst eben, ich liebe es, Menschen zu irritieren und das heißt für mich wirklich genau das, was du hier sagst, ne, dieses Rausbringen aus dem, was so alltäglich ist, aus dem Muster, aus dem immer weiter in eine bestimmte Richtung gehen, aber darunter ist die Liebe. Und das finde ich als Kombination so wahnsinnig wertvoll.
Ja.
Danke.
Ja, das ist schön. Ich lasse mich ja selbst auch gern irritieren.
Da steckt das Wort irre drin. Das führt zu ganz tollen Effekten. Gott, ich muss mal eins tun, da müssen wir wahrscheinlich schon Schluss machen. Auch wenn, ehrlich gesagt, das mit der Liebe das beste Schlusswort gewesen wäre jetzt, Sabine. Ich glaube fest daran, dass wir am Ende des Lebens zurückschauen und uns an all die Dinge erinnern, an denen wir irritiert waren, wo wir nicht im Normalen gelebt haben, weil alle anderen Sachen verblassen. Und wir merken das immer, wenn wir dann im Nachhinein erzählen und dabei so uns in so einen Rausch erzählen, dann sind es oft Strapazen, irgendwie Alpenüberquerungen, irgendwie verrückte Situationen, auch gefährliche Situationen, aber eben auch traurige und tiefe Situationen. Und man kann sich das vornehmen, das Leben irgendwie ohne all das rumzukriegen, aber was erzählt man dann am Ende? Das ist, ich mag deswegen deine Mission in dieser Welt, Barbara, Menschen durch die Irritation in eine größere Tiefe zu führen. Das strahlst du aus.
Vielen Dank. Ganz vielen Dank.
Ganz lieben Dank an dich. Toll, dass du mit uns beiden hier das geteilt hast und mit vielleicht noch 2, 3, 4, 5, 6 anderen Menschen, die das hören. Dankeschön.
Auf ganz bald.
Auf ganz bald. Dankeschön.
Alles Gute. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.